Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer informiert. Pandemiebedingt ist es ja so, dass jetzt hier über ein halbes Jahr wieder keine Gespräche stattgefunden haben. Ich bitte es zu entschuldigen. Ich sitze hier heute mit Monika Herrmann zusammen. Die kennt man oder Frau vielleicht, weil sie ist nämlich Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain. Kreuzberg, hallo Monika.
Hallo.
Ich sage hier noch als Disclaimer vorne weg, bevor irgendwelche investigativen Menschen auf Twitter das herausfinden. Ich bin seit einigen Monaten Mitglied bei Bündnis 90 den Grünen. Wer diese Gespräche hier kennt, weiß, dass ich meine GesprächspartnerInnen sowieso nicht besonders kritisch auseinandernehme. Wer also jetzt hier sich danach wundert, dass da ich irgendwelche vermeintlichen oder tatsächlichen Verfehlungen, von denen ich nichts weiß, nicht angesprochen habe, dem sei gesagt, mir geht es eher darum, interessante Leute vorzustellen und was sie so machen und was, worüber, glaube ich, nicht so viel geredet wird. Und das wäre jetzt quasi so meine Anfangsfrage, wie wird man Bezirksbürgermeisterin? Wie rutscht man da rein? Braucht man da den Willen zur Macht und sagt, ich will jetzt unbedingt in 10 Jahren Bezirksbürgermeisterin werden? Liebe Monika Herrmann, wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, ich glaube, das ist von Partei zu Partei anders und wahrscheinlich auch von Kreisverband zu Kreisverband anders. Ich kann ja nur von Kreuzberg respektive Friedrichshain-Kreuzberg sprechen. Also ich bin circa Mitte der 90er Jahre bei den Grünen, Alternative Liste, bei den Grünen eingetreten. Nee, wir waren schon die Grünen. Das war ja nach der Wende sozusagen. Ja. Ne? Also Bündnis 90, die Grünen, im Ortsteil, also im jetzigen Ortsteil, damaligen Bezirk Kreuzberg. Und war dort dann relativ lange im sogenannten geschäftsführenden Ausschuss. In anderen Parteien nennt man das einen Vorstand, bei uns nennt man das geschäftsführenden Ausschuss, in Friedrichshain-Kreuzberg legen wir Wert darauf und habe das so ungefähr 10 Jahre lang gemacht. Und dann so bei der Wahl zu 2006 habe ich mich dafür interessiert, als Stadträtin zu kandidieren, und zwar für Jugend vor allen Dingen, weil ich vorher schon im Jugendamt Kreuzberg gearbeitet habe. Also ich bin seit 1990 im öffentlichen Dienst in Kreuzberg und dann in Friedrichshain-Kreuzberg. Ja, und dann habe ich ein paar Jahre lang die Funktion einer Stadträtin innen gehabt und dann ist unser damaliger Bürgermeister Dr. Franz Schulz sehr krank geworden und wir mussten im Grunde innerhalb der Wahlperiode eine Bürgermeisterin, einen Bürgermeister neu besetzen und ja, dann bin ich auch gefragt worden von der Partei, ob ich dazu Lust habe. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich gern. Und dann habe ich kandidiert. Dann bin ich von der Partei nominiert und dann von der BVV gewählt. Weil die BVV muss wählen. Das macht man nicht auf Zuruf, auch wenn man den Posten sozusagen, also die sozusagen den Zugriff schon hat. Ja. Und trotzdem muss die BVV einen wählen. Also die Partei nominiert einen dann. Nur.
BVV noch zur Erklärung ist die Bezirksverordnetenversammlung.
Das ist die Bezirksverordnetenversammlung, genau. Auch wenn es jetzt verfassungsrechtlich nicht korrekt ist, es ist kein eigenständiges Parlament im Sinne eines Parlaments. Nichtsdestotrotz hat die Bezirksverordnetenversammlung sehr wohl die Aufgabe, einerseits die Arbeit des Bezirksamtes zu kontrollieren, aber auch Anregungen des politischen Handelns zu geben. So.
Ja, die, was ich mich jetzt, also du hast gesagt, okay, der Prozess war so, die Partei hat dich gefragt und dann hast du gesagt, ja, ist es wirklich so? Oder ja, das ist jetzt natürlich eine gute Frage, aber ich versuche da noch ein bisschen nachzubauen, weil ich persönlich, ein Politiker, den wir wahrscheinlich alle irgendwie kennen und mit dem wir viel Zeit in unserem Leben verbracht haben, Dr. Helmut Kohl, ne, der hat auch, nachdem er dann zum Bundeskanzler gewählt worden ist, hat er auch so gesagt, ja, auf ein solches Amt, da drängt man sich nicht auf, da ereilt einen der Ruf. Ne. Gleichzeitig war Helmut Kohl natürlich irgendwie jemand, wo man irgendwie weiß, okay, er war ein extremer Machtpolitiker. Und ich wundere mich immer bei Politikerinnen und Politikern, dass sie oft in, egal zu welchen Ämtern oder Positionen die kommen, und man ja auch, wenn man den politischen Betrieb verfolgt, dazu muss man ja nicht mal Parteimitglied sein, weiß man ja auch, dass in Parteien mit harten Bandagen gekämpft wird, und dann müssen sie trotzdem irgendwie so tun, als kämen sie da irgendwie wie die Jungfrau zum Kind oder als sei das so zufällig passiert.
Nee, ich glaube, das war schon ein bisschen anders, weil also kämpfen und mit harten Bandagen und gegen Konkurrenz und so, das war tatsächlich so nicht. Aber es gab einen Vorteil, den ich sicherlich hatte. Bevor ich selber Stadträtin wurde, habe ich im Büro des damaligen Bürgermeisters Peter Strieder gearbeitet. Ich habe im Büro der damaligen Jugend- und Schulstadträtin Hannelore May gearbeitet. Ich habe im Büro der damaligen Jugendstadträtin Sigi Kleber gearbeitet. Ich war selber nochmal für mein Unipraktikum 4 Monate in Brüssel im Europaparlament, habe da für eine Abgeordnete gearbeitet, Dagmar Roth-Behrendt damals noch, und habe Politik studiert und hatte Verwaltungserfahrung, die habe ich immer noch. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes, vor allen Dingen das Moment der Verwaltungserfahrung. Wenn du eine Verwaltung leiten willst, also und war natürlich vorher auch Stadträtin, von daher war ich auch schon sozusagen, also ich habe eine Menge Ausbildungsplätze gehabt, will ich mal sagen, um den Job auch machen zu können. Und Verwaltungserfahrung ist, wird immer so ein bisschen, gerade so in der politischen Klasse wird das immer so ein bisschen, ja, nicht so extrem ernst genommen. Aber wenn ich, guck mal, ich habe jetzt hier einen Laden, der ist, da sind ungefähr 2000 Mitarbeitende. Wir haben fast 800 Millionen Euro Etat. Und da macht es schon Sinn, wenn du also eine Verwaltung, einer Verwaltung vorstehst, dass du auch weißt, wie eine Verwaltung funktioniert. Ich halte das, also diese Kompetenz halte ich schon für wichtig und die hatte ich halt. Und deswegen lag das, glaube ich, relativ nah von der Stadträtin aus, dann auch gefragt zu werden, ob ich mir das vorstellen könnte, Bürgermeisterin zu werden.
Bei mir ging es, ich finde das ganz interessant, in welche Richtung sich das jetzt entwickelt hat, weil bei mir ging es jetzt gar nicht um die Frage irgendwie der Qualifikation oder.
Nee, aber ich halte dieses Moment für wichtig.
Ja.
Ne, weil das, du hattest ja vorher angesprochen, dass man im Grunde wie in so einem Wolfsrudel versucht, da gegeneinander zu kämpfen und der Stärkste oder die Stärkste setzt sich dann durch und tralala. Ja. Und es ist ja oft so, dass das Leute sind, also ich will es nicht so pauschal sagen, ne, aber sehr oft merken wir ja, dass die Leute dann in Jobs reinkommen, also in politische Jobs reinkommen, wo wir sagen,
Ich sage immer, ich kann das ja mal formulieren, ich sage immer selber, naja, das ganz große Problem, was, glaube ich, alle Parteien oder zumindest viele Parteien haben, ist, dass die Qualifikationen, die du brauchst, um auf eine Liste aufgestellt zu werden oder in irgendeinen anderen tollen Job zu kommen, meistens nicht exakt die Qualifikationen sind, die du brauchst, um diese Position dann auch auszufüllen.
Das wollte ich höflich damit andeuten.
Ja, die. Aber hast du zufällig im Kopf, die wieviel größte Stadt Friedrichshain-Kreuzberg wäre, wenn es nicht zu Berlin gehören würde?
Nee, das kann ich dir nicht sagen. Wir sind jetzt mit 290.000 Einwohnern, also relativ groß zumindest.
Ist es denn aber am Ende des Tages mehr ein Verwaltungsjob oder ein politischer Job oder beides? Oder wie muss man sich das vorstellen? Was macht man so als Bezirksbürgermeisterin den ganzen Tag?
Genau, das sind eigentlich ganz verschiedene Facetten. Also du hast, es ist ein Verwaltungsjob in dem Sinne, dass du tatsächlich die Verwaltung leiten musst und das auch können musst und Verwaltung verstehen musst. Du solltest sie auch verstehen wollen, aber du musst sie auch verstehen. Du musst wissen, wie die Abläufe sind, wie das System und der Organismus funktioniert. Leitest du im Sinne, dass du tatsächlich eine Führungskraft sein musst. Diese Kompetenzen solltest du auch haben, weil du natürlich, also ich glaube, es ist sehr anachronistisch, sich vorzustellen, da sitzt eine Bürgermeisterin und dann gibt die Befehle und dann hat das alles zu funktionieren. Ich weiß, dass sowas noch existiert, aber ich halte es für anachronistisch, weil du schon, finde ich, in so einem, im 21. Jahrhundert mit den Menschen die hier arbeiten, auch zusammenarbeiten solltest. Also eher im Team arbeiten, nicht einfach nur Anweisungen geben, sondern die Dinge auch gemeinsam entwickeln. Also du brauchst da auch eine Führungskompetenz. Und dann brauchst du Lust dazu. Du brauchst Lust und du musst Lust haben, letztendlich auch Verantwortung zu übernehmen. Das sind also Schlagworte, aber das ist ein wichtiges Moment. Also du musst auch Verantwortung übernehmen wollen. Und dich nicht wegducken, wenn sobald es ein bisschen schwierig wird. So, ne? Du musst auch ein bisschen handfest sein, gerade in diesen politischen Jobs, weil der Sturm von außen ist ja zum Teil sehr heftig, auch hier gerade in Friedrichshain-Kreuzberg. So, und dann kommt der dritte Teil. Das ist das sogenannte Politikmachen. Das machst du natürlich auch tagsüber. Aber vor allen Dingen findet das bei der Bezirksbürgermeisterin oder bei den Stadträtinnen, findet das abends statt. So. Das heißt also, wir haben relativ lange Tage. Die Ausschüsse, die im Abgeordnetenhaus zum Beispiel tagsüber stattfinden und im Bundestag auch, finden bei uns so ab 18.30 Uhr statt. So. Und dauern dann auch nicht nur 2 Stunden, sondern das kann dann schon sein, dass die auch mal 3 oder 4 Stunden dauern. Also das ist schon sehr anstrengend, dann immer in diese Abendtermine reinzugehen. Also du fängst morgens an, ich nicht vor 9. Also, also ich fange morgens um 9 an und dann kann es durchaus sein, dass ich dann eben Tage habe, wo ich 22 Uhr, 23 Uhr ist dann erst der Ausschuss zu Ende. So. Und das ist anstrengend.
Ja, die, das sind, glaube ich, dann so Sachen, die man, weiß ich nicht, wenn sich Leute über die Politiker aufregen, nicht so in Betracht ziehen. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist es nicht nur, also dieses Managen der Verwaltung mit 2000 Leuten, beziehungsweise in Zusammenarbeit mit den anderen StadträtInnen. Wie viele sind das in Friedrichshain-Kreuzberg noch?
Wir sind insgesamt 5.
5. Und dann also in der Bezirksverordnetenversammlung hat sich das, ich kann mich nur daran erinnern, wir hatten im Abgeordnetenhaus in der letzten Legislaturperiode noch so eine Anhebung der Diäten beschlossen. Die hatte sich, glaube ich, auch ausgewirkt auf die BVV. Und ich glaube, jetzt hatte ja das Abgeordnetenhaus nochmal beschlossen, kein Halbtagsparlament mehr zu sein. Das hat sich, glaube ich, auch auf die BVV ausgewirkt. Also zumindest, was man da so als Bezirksverordneter bekommt, aber hat sich das schon irgendwie bemerkbar gemacht, dann in der Qualität
der BVV? Ja, man nennt es halt tatsächlich ein Feierabend, ja. Parlament in Anführungsstrichen. Ja. Das ist es auch tatsächlich. Also die Leute gehen
nach Feierabend.
Nach Feierabend machen sie Politik und vorher gehen sie in der Regel arbeiten. Die Qualität, naja, das ist von Partei zu Partei und von Fraktion zu Fraktion sehr unterschiedlich. Also wir haben natürlich auch Leute, die, also in der BVV, wo was Qualität betrifft, eine Menge Luft nach oben ist. Und wir haben aber auch Leute, die richtig gut und sehr qualifiziert arbeiten. Und das geht querbeet durch die Fraktionen. Und wir haben zum Beispiel einen, den ich sehr schätze für die Arbeit. Das ist ein älterer Kollege von der CDU. Der wirklich im klassischen Sinne Kommunalpolitik macht. Also der weiß, wo ein Schild fehlt im Park oder der weiß, wo ein bisschen mehr Licht sein sollte oder da braucht es für die eine Jugendeinrichtung braucht es noch ein Netz, damit die Tischtennisbälle nicht immer durch den großen Zaun fliegen und so. Also der macht ganz klassische Kommunalpolitik. Und der ist auch viel unterwegs. Und also wir haben solche Leute, wir haben aber auch natürlich auch Anträge, die eher so das große Konzeptionelle, das große Ganze, ne, wie Verkehrswende oder solche Geschichten natürlich auch haben. Also das Spektrum ist sehr breit letztendlich, wie welche Schwerpunkte eine BVV setzt. Und wie gesagt, manche sind da hochqualifiziert und bei manchen ist halt eine Menge Luft nach oben.
Ja, Entschuldigung, ich finde das erfrischend, das mal so offen gesagt zu bekommen oder zu hören, weil man ja in der Politik meistens doch eher so diplomatisch unterwegs ist. Also kann man unterm Strich sagen, die BVV ist am Ende doch eine Bereicherung in der Arbeit einer Bezirksbürgermeisterin oder ist es eher, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, macht ja auch der Tagesspiegel, hat er, glaube ich, einen extra Twitter-Account mittlerweile angelegt oder so. Also dieses berühmt-berüchtigte Behörden-Ping-Pong in Berlin. Mhm. Und auch die Frage angesichts der Herausforderungen, die so eine Stadt hat, aktuell Corona, aber perspektivisch zum Beispiel auch die Klimakatastrophe, ist Berlin da optimal organisiert auf Landes- oder Bezirksebene oder was müsste eigentlich passieren damit? Also wir hatten uns mal in einem anderen Gespräch, haben wir uns zum Beispiel, oder das ist ja auch ein Thema, eine Pop-up-Fahrradwege, ne, wo es ja von Bezirk zu Bezirk unterschiedliche Lösungen gibt, dann werden die weggeklagt, zumindest ein Teil davon wird weggeklagt, dann heißt es, nee, dann dürfen sie doch. So, derweil in Frankreich macht die Anne Hidalgo eine Veränderung irgendwie nach der anderen, auch fahrradwegemäßig in Wien kann man irgendwie sehen, wird irgendwie eine Straße nach der anderen umgebaut. Ist jetzt eine reichlich suggestive Frage, aber mich würde natürlich schon mal interessieren, was da so der Blick aus Sicht einer Bezirksbürgermeisterin
ist. Naja, ich glaube, was ja immer wieder schwierig ist, glaube ich schon, die Unterschiede auszuhalten. Also das ist, dass ganz viele immer wollen, dass Berlin im Gleichklang marschiert. Ne? Also überall soll es gleich sein. So. Aber du hast ja vorhin auch die Frage gestellt, wie viel große Stadt sind wir in Deutschland? Nehmen wir einfach mal Pankow zum Beispiel. Die sind deutlich größer als wir. Sie haben über 400.000 Einwohnerinnen zurzeit. Das ist schon eine sehr große Stadt. So. Und Friedrichshain-Kreuzberg im Herzen, also in der Mitte von Berlin, ist ein Bezirk, wo man sich vorstellen muss, hier passiert vieles im Sinne einer Metropole sehr, sehr, sehr frühzeitig, bevor es andere Bezirke erreicht. So, ne? Also wir merken sehr schnell Metropolensituationen, wie hier leben sehr viele unterschiedliche Nationalitäten. Wir haben hier eine sehr diskussionsfreudige Bevölkerung. Also da geht jetzt nicht so, dass wir oben stipsen und unten wird's gemacht, sondern die Leute wollen mitmachen, die wollen mitgestalten etc. Wir sind hier so ein bisschen der Seismograph im Grunde von Berlin. Und da, wo sich viele aufregen, wenn es bei uns aufploppt, und viele Zeitungen dann böse schreiben, was wir hier wieder in Friedrichshain-Kreuzberg alles machen etc., das dauert dann gar nicht lange und dann passiert es auch in anderen Bezirken. So. Trotzdem muss man sagen, in einem Bezirk wie Friedrichshain-Kreuzberg, wo wir auf 1 Quadratkilometer circa 15.000 Menschen zu wohnen haben und einem Bezirk wie Treptow-Köpenick, wo circa 1.500 Menschen auf 1 Quadratmeter wohnen, kannst du nicht die gleiche Politik machen. Also da kann nicht alles im Gleichklang marschieren, sondern wir haben tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Bedingungen in den Bezirken, sehr unterschiedliche Anforderungen in den Bezirken. Und von daher halte ich das für sehr richtig und sehr wichtig, dass wir da auch unterschiedlich Politik machen. Richtig ist natürlich, ein Jugendamt in Friedrichshain-Kreuzberg muss von der Struktur her genauso sein wie ein Jugendamt in Reinickendorf. Das finde ich korrekt so. Aber welche Art von Politik wir machen, das muss angepasst sein an die Situation des jeweiligen Bezirkes. Wenn wir alle im Gleichklang marschieren würden, würde sich diese Stadt nicht weiterentwickeln. Weil jeder Bezirk natürlich auch seine Spezifika hat und Dinge auch unterschiedlich entwickelt und dann auch neue Ideen entstehen. So, wenn wir die Ideen nur von oben haben, die werden durchgereicht und alles ist so lau und grau und dann, glaube ich, verliert Berlin auch ganz stark seinen eigenen Charakter. Dann sprichst du natürlich was an, Thema Verkehrswende, mal als Beispiel, so habe ich dich jetzt verstanden. Das ist natürlich sehr schmerzhaft. Das ist ein Punkt, wo man tatsächlich überlegt, müssen wir das nicht anders organisieren? Also müssen wir das nicht stärker von oben durchregieren, dass das einfach tatsächlich an allen Hauptstraßen Radwege gibt, ne? So, weil Paris oder ganz Frankreich, aber Paris ist ja sehr zentralistisch aufgestellt und der Kollegin fällt es natürlich deutlich einfacher, das alles durchzuregieren. Und wir dürfen aber auch nicht vergessen, was hier bei uns in der Öffentlichkeit nicht besonders kommuniziert wird. Natürlich haben die auch in Frankreich totale Differenzen zwischen denjenigen, die Auto fahren wollen und denjenigen, die lieber Fahrrad fahren wollen, beziehungsweise denjenigen, die den öffentlichen Raum anders gestalten wollen. Auf Twitter liest man eher die tollen Berichte, so. Und die freuen mich ja auch, ne? Und das ist ein Spannungsfeld, also wo sagt man, okay, hier muss in Berlin zentraler entschieden werden? Und wo macht es tatsächlich Sinn, dezentrale Strukturen eher zu stärken als abzuschaffen? So, in dieser Diskussion sind wir gerade mal wieder in Berlin. Mhm. Ich habe ja da mit dem Staatssekretär Frank Nägele und dem Bürgermeister von Pankow, Sören Wenn, ein Diskussionsangebot im Tagesspiegel veröffentlicht, um uns genau damit mal auseinanderzusetzen. Also wie steuerst du diese Stadt? Was ist wichtig, zentral zu steuern? Was letztendlich darf auf gar keinen Fall zentral gesteuert werden, sondern muss dezentralisiert umgesetzt werden? Und da ist Berlin mal wieder in der Diskussion. Es ist nicht die erste, aber die ist noch nicht vorbei. Also das ist tatsächlich noch nicht gelöst, dass man sagt, okay, in dem und dem Feldern, wie zum Beispiel ein Teil der Verkehrswende, der Mobilitätswende, da macht es absolut Sinn, dass das zentraler organisiert wird und bei anderen Sachen halt nicht.
Aber dann müsste das doch, wenn man jetzt mal von der Zeitachse spricht, aber dann müsste das doch spätestens in der nächsten Legislaturperiode mal irgendwie geklärt werden, oder? Das Verhältnis von Land und Bezirken, wenn man das neu
also
irgendwie regeln möchte.
Das Thema ist im Grunde entstanden mit der Entstehung von Groß-Berlin. Das Thema begleitet Berlin seit 1920. Um Groß-Berlin zu konstruieren, hat man damals den Städten, die in das Berlin eingemeindet werden sollten, weitestgehende Rechte zugesprochen, damit die Städte sagen, ja okay, wir gehen in diesen Verbund rein. Und dann war die Idee, wenn wir jetzt erstmal Groß-Berlin haben, dann klären wir, wie wir das mit der Verwaltung machen. Und dann kam halt viel da, ne, 1920, und wir alle wissen, was geschichtlich dann passiert ist.
Ja.
Und dann hatte Berlin und hatte Deutschland natürlich ganz andere Probleme, als sich über eine effiziente Verwaltung auseinanderzusetzen. Das heißt also, diese Zweigliedrigkeit und dieses, wer macht eigentlich was so und was ist sinnvoll davon, das haben wir seit 100 Jahren nicht gelöst. Das ist die DNA Berlins sozusagen. Und es gibt ganz viele, ganz, ganz, ganz viele Ansätze von Verwaltungsreformen, die bisher alle nicht tatsächlich den Mumm hatten, uns mehr oder weniger gedanklich mal auf Null zu setzen, um dann zu sagen, okay, und wie konzipieren wir es jetzt komplett neu? So, weil das bedeutet natürlich auch, dass die jeweiligen Verwaltungen, also die, du musst aushandeln, wer wie was macht Sinn und was macht nicht Sinn, und dann hängen da ganz viel Machtsysteme dran, eigene Pfründe dran und so weiter und so weiter. Die Parteien jeweils, ne? Wer kommt da mit dem blauen Auge davon, wer nicht, wer setzt sich durch, wie machen wir das jetzt? Dann wird immer viel geredet und es wird immer an kleinen Schräubchen geschraubt. So. Aber den Mumm, tatsächlich Berlin neu zu konzipieren nach 100 Jahren, hat keiner.
Auch nicht die Grünen?
Nein, die Grünen.
Das war jetzt eine gemeine Fangfrage.
Nee, das ist für mich keine gemeine Fangfrage. Weil es ist natürlich so, ich glaube auch, dass wir sind jetzt auch wieder in einem intensiven Diskussionsprozess, wie soll Berlin aufgestellt werden. Aber auch wir haben noch nicht ein komplett fertiges System zu sagen, okay, das bieten wir jetzt der Stadt an. Also da sind wir auch noch im Austausch, weil zum Beispiel auch ein wichtiges Moment, die gesamte Finanzierungslogik von Berlin muss komplett neu gedacht werden. So. Und das sind alles so Sachen, ob wir jetzt den Mumm haben. Ich glaube schon, dass wir den Mumm hätten. Aber tatsächlich zu sagen, okay, das ist jetzt das Konzept für Berlin, hat im Moment nach meinem Wissen keine Partei tatsächlich in der Schublade. Aber wir diskutieren darüber und ich glaube, dass die SPD auch diskutiert und dass die CDU diskutiert und dass die Linke diskutiert. Aber ich habe nicht den Eindruck, und das gilt dann schon für alle, dass sie mal auf alles auf Null setzen und sagen, okay, und wir bauen jetzt Berlin neu. So.
2016 fand ich das ganz interessant, ne? Weil 2016 Abgeordnetenhauswahl am Horizont und in den Umfragen konnte man sehen, okay, die AfD wird wahrscheinlich reinkommen und die sogenannte AfD wird wahrscheinlich auch in die Bezirksverordnetenversammlung reinkommen. Und dann haben wir ja nach Verfassung von Berlin diese Besonderheit, dass diese StadträtInnen nach Proporz verteilt werden. Mhm. Und damals gab es eine ganz kurze Diskussion, ob man nicht das sogenannte politische Bezirksamt einführt, also dass man Ich erkläre das jetzt hier nur, weil wir natürlich auch Leute haben, die nicht in Berlin wohnen und das hören. Also, dass man also ein Bezirksamt hätte oder eine Bezirksverordnetenversammlung, die dann quasi wie auf Landes- und Bundesebene auch, wo es dann quasi politische Koalitionen gibt, die ist aber, Klammer auf, wenn ich das richtig verstehe, mit diesen Zählgemeinschaften gibt es die ja auch, ne?
Ja, für die Wahl der Bürgermeisterei eigentlich
so, nur. Langer Rede, kurzer Sinn. Fändest du so ein politisches Bezirksamt besser oder ist das schon ganz gut, dass man auf Bezirksebene diesen Proporz hat?
Beides. Also diese Diskussion ist schon deutlich älter, die haben wir schon unter Rot-Rot geführt in Berlin. Also das war nicht nur die AfD auslösend, also das ist schon eine sehr alte Diskussion. Und du hast natürlich den Vorteil, dass du, also es geht ja dann tatsächlich weiter, also du hast ein politisches Bezirksamt, du hast eine richtige Koalition. Das heißt also, wenn sich zwei Parteien, also in Friedrichshain-Kreuzberg würden sich die Grünen und die Linken zum Beispiel zusammenschließen und wir hätten dann nur von den Grünen und den Linken die Stadträtinnen und die Bürgermeisterin, auf die wir uns dann geeinigt hätten. So. Macht vor allen Dingen Sinn, wenn du tatsächlich die Mehrheit dann auch in der BVV hast, weil sonst kommt natürlich immer die BVV und stimmt dir die ganzen Sachen auch weg. Also man muss schon gucken, dass man auch dann tatsächlich die Mehrheiten hat. So, das ist recht spannend. Dann braucht allerdings tatsächlich auch so eine Bürgermeisterin nochmal eine andere Kompetenz. Also du würdest eine ganze Menge an Zuständigkeiten neu, verfassungsrechtlich neu konzipieren müssen. Ja, finde ich, glaube ich, ganz gut. So. Und ich würde es gerne auch mal probieren, wie das eigentlich funktioniert. Ob das auch so ist, dass man dann sagen wir mal, mit ruhigem Fahrwasser auch dann regieren kann. Weil der Bürgermeister von Pankow zum Beispiel, die sind natürlich auch 5, wie wir, und die sind aus 5 unterschiedlichen Parteien, so ja, in seinem Bezirksamt. Und dann kommen wir eigentlich zum hohen, das ist die hohe Kunst der Politik. Und deswegen finde ich das jetzige Modell auch nicht unspannend. Du hast also das Proporzbezirksamt und musst tatsächlich so lange auch verhandeln und gucken und sprechen und Lösungen finden, wo du sagst, okay, das knallen wir jetzt nicht nur mit einer Mehrheit durch, sondern wir versuchen tatsächlich einen gemeinsamen Weg zu finden. Aber ich will es nicht romantisieren, muss ich auch dazu sagen, weil dann bist du natürlich irgendwann auch angelangt bei dem Thema Formelkompromisse, ne? Also es sind keine wirklich guten Entscheidungen, sondern man hat irgendwie versucht, alle einzufangen und mitzunehmen, ne? Und wir wissen beide, was das heißt. Dann wird alles, was sich irgendwie zuspitzt, wird geköpft und dann hast du auch nur noch so eine Soße, ja, die irgendwie, ne? So, und das ist dann natürlich auch nicht zielführend. So.
Ja, ich musste jetzt gerade, wo du das so erzählt hast, also es ist witzig, dass ich diese Assoziation noch nie hatte, aber gerade, wo du es erzählt hast, ist mir eingefallen, dass natürlich die Deutschen immer ganz neidisch, oder nicht die Deutschen, aber einige in der politischen Diskussion kommt es immer wieder, dass neidisch in die Schweiz geguckt wird, wo dann immer gesagt wird, ja, mit dem Konkordanzprinzip, das sei ja viel harmonischer. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hat man das ja dann im Grunde genommen auf Bezirksebene, dieses Schweizer Konkordanzprinzip. Und die Schweizer dann immer sagen, boah, sind wir neidisch, dass ihr hier so Koalitionen habt, da kann mal dann endlich irgendwas durchgeführt werden, da muss man sich nicht immer mit noch der abwegigsten Position halt irgendwie auseinandersetzen.
Ja, die Schweizer haben ja ein großes Plus, das sind ihre sogenannten Volksbefragungen, also Abstimmungen, das ist ja nicht nur Befragung, sondern Abstimmung. Dadurch können sie natürlich auch eine ganze Menge Ergebnisse und Entscheidungen auch bekommen. Das System finde ich nicht schlecht.
Würdest du es auch gerne hier Bezirksebene machen?
Ja,
das müsste man aber an die Landesverfassung wahrscheinlich ran.
Das müsstest du an die Landesverfassung binden und ich hätte es auch ganz gerne fürs Land Berlin oder überhaupt für die Bundesrepublik. Ich finde, das ist ein ganz gutes Instrument von Beteiligung. Und die Schweizerinnen und Schweizer nehmen das ja auch sehr ernst. Also meine Tochter hat auch einen Schweizer Pass. Von daher kriege ich das so ein bisschen mit, letztendlich, wie das funktioniert. Also die kriegen umfassende Informationen. Lange wird darüber diskutiert. Klar, es gibt dann auch so ein bisschen Wahlkampf in Anführungsstrichelchen. So, ne? Und aber es ist praktisch, dass du das ganze Volk tatsächlich mitnimmst. So, aber nicht, du hast aber auch Abstimmungen, die dann nur in Zürich zum Beispiel stattfinden oder, ne? So. Und ja, und ich habe schon den Eindruck, also auch da hast du keine hundertprozentige Wahlbeteiligung.
Ja,
so,
ja.
Ne? Das ist auch klar. Aber zumindestens sind viele Themen wesentlich breiter in der Bevölkerung präsent als bei uns.
So. Was für Themen würdest du denn dann für Friedrichshain-Kreuzberg gerne im Rahmen von sowas diskutieren?
Ja, wir haben ja einige, wir haben ja Bürgerentscheide auch schon gehabt. Ne?
Ja.
Also Mediaspray versenken zum Beispiel war ja ein sehr großer und sehr weitreichender Bürgerentscheid, der ja tatsächlich das Handeln der Politik auch maßgeblich beeinflusst hat. So, ne? Also solche Sachen finde ich schon nicht verkehrt.
Das war ja die Variante dann quasi andersrum, wo du dann auf Bezirksebene so einen Entscheid machst.
So, und ich finde es auch gut mit dem Tempelhofer Feld zum Beispiel.
Dann, echt?
Ja. Ich fand es gut, dass er da eine Befragung gemacht hat, dass Volksabstimmung gegeben hat.
Ja, grundsätzlich auch. Ich habe mich damals nur, weil das ja auch noch in die letzte Legislaturperiode fiel, ich habe mich damals halt nur so ein bisschen über die sehr restriktive Art dieser Entscheidung oder dieses Gesetzes geärgert.
Also dass da gar nicht gebaut wird.
Ja, ich hätte, also ich glaube, also ne, jeder Sozialdemokrat, der mit dem Thema nur Randbebauung oder so kommt, dem glaube ich schon mal irgendwie nicht, weil ich da irgendwie so denke, nee, die haben doch andere Absichten. Aber ich habe mir halt so gedacht, klar, wenn du dieses Tempelhofer Feld einfach nur blocken willst für die nächsten 5 oder 10 Jahre, dann ist das ein gutes Gesetz. Aber es fehlt natürlich so ein bisschen diese, wie moderieren wir denn jetzt einen Prozess, wie auch immer geartet, dass dieses Feld bebaut wird.
Aber das war genau der Punkt. Also ich ganz viele Menschen haben dem nicht getraut, dass es eine Blockrandbebauung bleibt. Also dass es eine Randbebauung bleibt. So, ne? Und ich kann mich erinnern, dass die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung damals, die ja von der SPD geführt worden ist, da war ein Mitarbeiter in der BVV bei uns und hat vorgestellt die Pläne, wie man sich das vorstellen könnte. So, und ich kann mich erinnern, gut, war jetzt vielleicht nicht so schlau, aber sie hatten so eine Ansicht, und das hatten sie dann groß auf der Leinwand, ne, wo du so in die Häuserschluchten reingucktest, und ich merkte richtig, wie wir alle so zurückgingen, weil es so massiv war.
Ja. Ja?
Und ich glaube auch, dass die ganz radikale Ablehnung, dass da viele Leute so gestimmt haben, weil man sozusagen dem Senat nicht vertraut hat darauf, dass es wirklich nur eine am Rand bebaut wird, sondern die Leute haben gesagt, nee, das erzählen die jetzt, dann kriegen sie einen kleinen Finger und dann rupfen sie uns den ganzen Arm aus, und deswegen wollen wir das gar nicht so. Also ich weiß, dass viele aus diesen Gründen abgestimmt haben. Und ich muss auch sagen, dass die Art und Weise, wie man es jetzt versucht, so einen Volksentscheid rückgängig zu machen, zu ignorieren und, das halte ich demokratisch für falsch.
Ja.
Der Moderationsprozess, wie nähern wir uns dem und gucken wir uns das vielleicht nochmal an, der fehlt auch heute noch so. Und er findet, und weil er nicht stattfindet, verhärten sich jetzt wieder die Fronten. Ne? Also die FDP will jetzt einen Gegenvolksentscheid. Ich meine, wir können ja gerne immer so oft abstimmen, bis wir endlich die Ergebnisse haben, die irgendeine Mehrheit denn gerne oder Minderheit denn gerne hätte.
Ja.
So, das geht natürlich so nicht. Ne? Aber der Moderationsprozess fehlt. Aber ich bin zum Beispiel auch das Mobilitätsgesetz hat natürlich auch ein Volksentscheid, letztendlich eine Volksbefragung, Beteiligung auch erwirkt und durchgesetzt in der Form. So.
Ja.
Und wenn jetzt so eine neue Befragung auf den Weg gebracht wird, autofreie Kieze, da freue ich mich drauf. So, da bin ich auch sehr gespannt, wie das letztendlich dann auch ausgeht, sozusagen. Ne? Also bei uns im Bezirk, glaube ich, wird es, das ist meine These, wird es eine große Mehrheit dafür geben. Und ich finde es dann mal sehr spannend, sich anzugucken, wie das in den anderen Bezirken ist.
Bist du wahrscheinlich häufiger darauf angesprochen, so diese letzten besetzten Häuser Berlins zumindest gefühlt oder jetzt hier so Liebigstraße 34 und Riegerstraße 96. Wie nähere ich mich dem an, aber wie muss ich mir das vorstellen, wenn man da zumindest so administrativ für verantwortlich ist? Also zumindest nicht das, was da passiert, aber zumindest dieses Gebiet dort und dann ploppt das zuverlässig, vor allen Dingen immer vor Wahlen, wieder auf. Aber ist man dann irgendwann genervt oder denkt man sich so, oh nee, ich hätte jetzt gerne mal irgendeine Lösung, damit man da mal 10 Jahre nicht mehr drüber reden muss? Also wie muss ich mir das vorstellen? Also ja. Wobei ich ja wirklich einschränkend sagen muss, ich finde es wirklich bemerkenswert, dass es immer im Vorfeld von Wahlen so aufploppt. Wir hatten es ja 2016, ploppt es auf. Ja,
die Inselnatoren müssen dann immer.
Ja.
Obwohl bei der Liebestraße, das ist ja wie beim Syndikat. Also was ich wirklich sehr enttäuschend finde letztendlich ist, dass wir es bei beiden Orten nicht geschafft haben, letztendlich Alternativen zu finden. Und bei der Liebig 34 ist es so, dass unser Baustadtrat sehr lange versucht hat, eine Lösung zu finden. Letztendlich, was den jetzigen Eigentümer betrifft, andere Angebote gemacht hat, damit er eben nicht mehr den Fokus auf dieses Haus hat. Das hat leider nicht funktioniert. So. Und wenn Herr Padovic sich bewegt hätte oder hätte bewegen wollen, wäre es nicht erforderlich gewesen, dieses Haus zu räumen. So. Weil es ist ein Gerichtsbeschluss, ist wie beim Syndikat. So.
Ja.
Und dann ist halt, gut, dann kannst du auch nichts machen. Was du im Vorfeld halt machen kannst, ist zu versuchen, die Besitzer oder mit einem Besitzer zu verhandeln und tatsächlich Alternativen anzubieten, so dass du sagst, okay, lass das Haus sein, guck mal woanders hin, lass uns hier irgendwie einen Weg finden. So. Und dazu war Herr Padovic nicht bereit. Und bitter ist außerdem, oder zynisch ist es eigentlich, wenn Padovic dann sagt, naja, er würde das Haus ja dem Bezirk dann als ein soziales Wohnprojekt anbieten. So. Und da muss ich sagen, was soll der Quatsch? Also, die Leute, die da drin gewohnt haben, die Frauen, die da drin gewohnt haben, die waren ja nicht bereit, Miete zu zahlen. Also, die wollten ja gar nicht dieses Haus besetzen, sondern sie wollten drin wohnen bleiben, wie es bis 2018 war. Da haben sie auch Miete gezahlt. Also, ne, das sollte er. So, und er hätte dieses sogenannte soziale Wohnprojekt hätte er haben können. So, dann hätte er einfach normale Mietverträge gemacht und dann wäre es gut gewesen. So, also, das ist schon alles sehr zynisch gewesen und es ist auch tatsächlich bitter und es ist auch eine Niederlage, genauso wie beim Syndikat. Es ist eine Niederlage letztendlich auch für die Möglichkeiten von Wohnungspolitik, die wir in Berlin haben. Und ich meine, sowohl Friedrichshain-Kreuzberg wie aber auch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gucken ja schon oder versuchen ja schon seit vielen Jahren Möglichkeiten zu finden, dass wir Wohnraum sichern, dass wir ihn aus den sozusagen verhindern, dass sie in Investorenhände gelangen und. Also Vorkaufsrecht ist ja da sozusagen nur ein Beispiel, aber auch Mietendeckel und so weiter und so weiter. So, aber es reicht halt nicht. Wir haben zu wenige Instrumente, um solche Sachen zu verhindern. Und beim Wohnraum haben wir ja allerdings noch mehr Instrumente als zum Beispiel beim Gewerberaum. So, ne? Und wir verlieren in Friedrichshain-Kreuzberg kleine Läden, wir verlieren, also klar, du hast den Buchladen, der jetzt gerade aktuell war. Du hast kleine Kitas, Kinderläden und so weiter, weil wir mit dem Gewerberecht, also haben wir gar keine Möglichkeiten. So. Und da sind wir zwar weiter, aber wir sind nicht weit genug, um tatsächlich Sicherheit zu schaffen. So. Was die Rieger Straße betrifft, das ist das hat schon Also da wird ja was, also erstmal unabhängig davon, dass gesagt wird, okay, in der Rigaer Straße leben Gewalttäter, die dies und das und jenes machen, ist es ja tatsächlich so, dass das nicht wirklich klar ist, wer der Besitzer ist. Das ist nach wie vor so. Und wer den Besitzer vor allen Dingen vertreten darf, auch das ist nicht klar. Und es ist ja nicht so, dass es eine reine, ein reines besetztes Haus ist. Das stimmt ja gar nicht. So, ne? Da sind Mietverträge, da sind Altmietverträge etc. So. Und man muss dann unterscheiden bei solchen Sachen. Also wenn man sagt, okay, aus dem Haus heraus passieren Sachen, die absolut nicht in Ordnung sind, die auch nicht rechtsmäßig sind, die auch zum Teil kriminell sind, dann muss ich tatsächlich gucken, dass ich mit der Polizei oder dass die Polizei dann auch entsprechend Kriminalitätsbekämpfung macht. So. Das andere ist, haben die Leute das Recht oder nicht, dort sich in diesem Haus wohnend aufzuhalten. Das sind aber zwei Paar verschiedene Schuhe. So. Und das wird gerne, und das wird dann auch gerne vor Wahlen, also mit der Liebig, das ist einfach so genauso wie beim Syndikat. Wenn die Gerichtsbeschlüsse jetzt so sind, dann kann man die nicht bis nach der Wahl aufschieben. So, ne? Beim Thema Rigaer Straße ist es anders. Das war ganz genauso. Das war Herr Henkel, der da reinmarschiert ist mit der Polizei und das Gericht gesagt hat, hey, mein Freund, so läuft es aber nicht. Das geht nicht. So, und deswegen ist auch Herr Geisel sehr, sehr vorsichtig, weil er natürlich auch weiß, er kann mit der Polizei ja nicht einfach reinmarschieren. So. Und aber ich finde, man muss es unterscheiden zwischen kriminellen Handlungen, so. Da muss der Rechtsstaat auch klar und deutlich sein. Und haben die Leute ein Recht, da zu wohnen, ja oder nein?
Ja, meine Frage war im Grunde genommen ein bisschen allgemeiner gemeint, weil ich mir gedacht habe, aber das ist vielleicht auch dann zu einfach als Frage, aber ob du dir als Bezirksbürgermeisterin nicht manchmal wünschst, dass es da irgendwie so abschließend Lösungen gibt. Naja, weißt
du, ja, natürlich hätte ich das ganz gerne, dass die, also ich sag. Also ich möchte gerne, dass wir Hausprojekte haben wie Liebig 34. Ich möchte gerne, dass wir Wagenbogen haben, wie wir sie haben. Und es muss auch möglich sein, dass du hier in einer Eigentumswohnung wohnst. So, also diese Spannbreite will ich hier in diesem Bezirk auch verwirklicht haben. So. Und dass wir das nicht abschließend hinbekommen, na klar wäre das toll, wenn wir den Mietmarkt, den Immobilienmarkt und so weiter gebändigt hätten, keine Frage. Aber andererseits ist es ja auch, ich finde schon auch, dass es dann auch wichtig ist, dass von unserem Bezirk immer wieder und sehr nachhaltig und vielleicht auch die Republik nervend und vielleicht auch manchmal die Landesregierung nervend deutlich gemacht wird, dass hier einfach was nicht in Ordnung ist. So. Und dann ist es so.
In Bezug auf wie die Gesamtsituation beim Wohnen.
Genau, so.
Aber da muss ich jetzt nochmal nachhaken, wenn du sagst, dass man bei der Riga 96 gar nicht den Eigentümer richtig feststellen kann. Ich nehme das ja immer mit großer Verwunderung auch zur Kenntnis, wenn die Politik in Berlin, aber auch in Deutschland gegen diese sogenannten kriminellen Clans vorgeht. Ne? Und da ist das ja mittlerweile so, dass so vorgegangen wird, dass man sagen kann, okay, pass mal auf, weis uns doch mal bitte nach, von welchem Geld du jetzt hier dieses Auto oder dieses Haus gekauft hast. Und wenn du das nicht nachweisen kannst, dann wird das Haus einfach eingezogen. Und ihr als Bezirk könnt jetzt nicht zum Beispiel ein Haus einziehen, selbst wenn nicht bekannt ist, wem das überhaupt gehört? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein.
Ja, ich habe nur gefragt.
Kriminalitätsbekämpfung ist wirklich Landessache. Also da haben wir die Justiz und wir haben auch die Polizei. Und diese Kompetenzen hat der Bezirk tatsächlich überhaupt nicht. Also wir können bei Verwahrlosung, Leerstand und keine Ahnung was, da kannst du handeln. Aber alles, was so Gruppenkriminalität etc. betrifft.
Es geht ja nicht um Kriminalität, sondern es ging nur so um die, weißt du, wenn du irgendwelchen sogenannten kriminellen Clans da die Häuser wegnehmen kannst, wenn die nicht nachweisen können, mit welchem Geld die das bezahlt haben.
Nee, das können wir nicht.
Warum kann, also das, dann kann man aber das, nicht analog die Riga 96 ja, einziehen, weil man sagt, wir wissen überhaupt nicht, wem das gehört, dann gehört es ja anscheinend niemandem, dann gehört es jetzt dem Land Berlin, sowas gemeint.
Ja, das müsste auch das Land Berlin machen dann. Staatsanwaltschaft eher. Nee, es ist ja tatsächlich so, also es gibt ja diese ominöse Firma im Grundbuch, die irgendwo in London so, und ich weiß nicht, wie oft jetzt das Gericht schon bescheinigt hat, dass irgendwelche Leute, die sagen, wir sind die Vertreter dieser Firma und haben ein Recht, dass das Gericht sagt, nee, das ist nicht belegt. So, die Polizei geht ja auch deswegen, also letztens wollte ja einer, der sagte, er arbeitet jetzt hier für die Besitzer, der wollte dann ins Haus rein und da hat die Polizei gesagt, nee, das kann er nicht nachweisen und deswegen leisten sie keine Amtshilfe. So, ne? Also das ist schon sehr, sehr krude. Und auch die Idee, die ganz am Anfang der Legislaturperiode sowohl von vom Finanzsenator wie auch vom Innensenator formuliert worden ist, die Rigaer Straße zu kaufen, ne? So. Ist ja ad acta gelegt worden, weil man sagt, ja.
Von wem?
Genau, so. Ne? Also schwierige Angelegenheit. Und Enteignung geht auch nicht so einfach. So. Aber dann krabbelt da vielleicht vor, wenn man ihn enteignet,
ja.
Keine Ahnung.
Ich würde ja eh immer nur von Vergesellschaftung sprechen und nicht die böse Enteignung. Enteignung, habe ich gelernt, ist nur gut, wenn es um Autobahnen geht.
Ja, dann darfst du das. Dann darfst du doch auch das auch ja,
als CDU machen. Dann baut doch eine Autobahn.
Genau. Mit wir bauen eine Autobahn und dann, nein. Ja. Ja. Also wie gesagt, es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, kriminelle Handlungen von Leuten, die in dem Haus wohnen und dass die Leute da wohnen und alle Versuche, das irgendwie nicht rechtsstaatlich lösen zu wollen, sind bisher von Gerichten auch sehr deutlich so. Natürlich hätte ich es lieber, das habe ich aber auch öffentlich gesagt, da muss ich aber auch vorsichtig sein, nee, ich muss nicht vorsichtig sein, aber da muss man vorsichtig sein in der öffentlichen Diskussion. Es sind ja Häuser in der Rigaer Straße und Wohnungen, Eigentumswohnungen beschmiert worden, beschmissen worden, die Fensterscheiben eingeschlagen worden etc. So, das ist ein No-Go. Für mich ist es ein absolutes No-Go. Das andere ist aber zu sagen, es waren die Leute aus der Liebig 34, was nicht belegt ist. Du kannst auch nicht belegen, dass es Leute aus der Riga waren. Man kann sagen, es war vielleicht das Umfeld oder wie auch immer, oder es waren Leute, die solidarisch sind. Es waren vielleicht auch Leute aus beiden Häusern, so, aber es ist halt auch da wieder nichts belegt und bewiesen. Und deswegen muss man da, glaube ich, vorsichtig sein mit der Zuschreibung. Nichtsdestotrotz mit der Haltung zu sagen, das ist ein No-Go, das kann man sehr wohl und das sage ich auch deutlich.
Ja, da sind wir uns ja auch einig. Mir ist jetzt nochmal die Frage eingefallen von vorhin, die mir entfallen ist. Und zwar, Friedrichshain-Kreuzberg wurde ja auch so ein bisschen belächelt, hat sich so einen Bagger gekauft. Wien hatte ich schon erwähnt, wenn ich das irgendwie richtig wahrnehme von außen, scheint die Stadt Wien ja noch über deutlich mehr, sag ich mal, Betriebe in städtischer Hand zu verfügen, als das Berlin tut. Jetzt wieder Fangfrage. Wäre das auch gut, wenn Berlin, weiß ich nicht, ein eigenes Unternehmen für Tiefbau hätte, damit man überall, weiß ich nicht, Kabel verlegen kann, wenn man das gerade braucht.
Naja,
oder
ja, also das ist eine Diskussion, die du führen kannst. Die schließt so ein bisschen an das an, was wir vorhin hatten. Ja. Also gibt es zum Beispiel ein zentrales Tiefbauamt bei der Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr,
ja.
Und die Hauptstraßen. Du hast dieses zentrale Tiefbauamt kann dann auf allen Hauptstraßen die Radwege zum Beispiel bauen. Weil es ist so, die Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr, die ist ja zuständig für die Hauptverkehrsstraßen. Die gibt auch die Anordnung, dass ein Radweg gebaut werden soll. Umsetzen muss es dann aber der Bezirk. Dann kommen wir in dieses Ping-Pong rein. Ne? Dann hast du einen Bezirk, der das gerne möchte und dann sehr eng mit der Senatsverwaltung zusammenarbeitet und dann kriegen wir auch was auf die Straße, wie in Friedrichshain-Kreuzberg, dann hast du Bezirke, die eher keinen Bock darauf haben oder auch kein Personal oder wie auch immer und dann gibt's zwar das Go von der Senatsverwaltung, aber der Bezirk setzt es nicht um. So, und dann kannst du sagen, hey, super Idee, dann setzt die Senatsverwaltung das um und alle Hauptstraßen kriegen ihren Radweg. Das meine ich, ne?
Ja.
Das sind so Sachen, darüber ist, finde ich, sehr ernsthaft zu diskutieren. Andererseits sage ich dann auch, ja, okay, können wir machen, können wir zumindest mal drüber diskutieren. Aber dann möchte ich zum Beispiel auch nicht mehr fragen müssen im sogenannten Straßennebennetz, ob ich vor Schule X oder Kita Y ein Zebrastreifen baue. So, da muss ich nämlich jetzt die Senatsverwaltung fragen, ob ich das tun darf oder nicht. Genau.
Ja, ich gucke gerade irgendwie ein bisschen komisch. Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr müsst dann aber trotzdem noch eine Firma finden, die das dann für euch macht, ne? Oder habt ihr da Leute, die den Zebrastreifen?
Genau, okay. So. Und das ist jetzt erstmal Anordnung und was darf ich und was darf ich nicht. So. Und jetzt kommen wir mal zu der Form der Rekommunalisierung, so nennt sich das ja. Das gibt Gebiete wo oder Arbeitsfelder, wo ich das nicht befürworte. Das ist zum Beispiel im ganzen Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Also ich muss nicht selber eine Jugendfreizeiteinrichtung betreiben. Ich muss nicht selber ein Familienzentrum, also als Bezirk nicht selber ein Familienzentrum betreiben. Ich muss auch kein Kinderheim oder eine stationäre Einrichtung, so heißt das eigentlich, betreiben, sondern das können sehr wohl in enger Kooperation mit den Bezirken und in Auftrag freie Träger machen. So, ich halte davon viel. Das ist unterschiedlich. Andere Menschen aus dem Bereich sehen das anders, aber ich sage, das muss die Kommune nicht tatsächlich selber machen. Was wir aber zum Beispiel selber machen sollten, ist, wir können unsere Bäume nicht selber beschneiden, weil wir kein Personal mehr haben. Also wir müssen das beauftragen. Wir müssen im Grunde, wenn wir jetzt die Fahrradstraßen, die wir eingeführt haben, da ist die Firma, die wir beauftragt haben, sagen wir mal, nicht besonders zuverlässig, ja. So, wozu muss ich eine Firma beauftragen? Warum kann ich nicht drei Leute rausschicken und die machen das, ja, so. Ich habe nicht ausreichend genug Personal, um die Parks gut zu gestalten, also zu bearbeiten, so. Und das sind Sachen zum Beispiel, finde ich, da muss ich keine Firmen beauftragen, das können wir selber machen. Und können ja dann auch Leute, die oft in den, also ich will jetzt nicht den Firmen zu nahe treten, aber du hast ja manchmal Sub-Unternehmen da drin. Und
wir kennen das jetzt alle durch, ne? Corona und die Wurst.
Ja, ja, genau. So, und am Ende werden die Löhne immer kleiner. So, und wenn du als öffentlicher Dienst natürlich dann solche Leute auch selber einstellen kannst, ist doch wunderbar. Dann bin ich der Meinung noch, dass zum Beispiel wir, das ist dann auch ist kein rein staatliches Unternehmen, aber zum Beispiel nehmen wir mal die BSR. Ich bin eine große Verfechterin davon, dass die BSR den Auftrag bekommt, ganz Berlin sauber zu halten. So.
Tut sie das nicht?
Nein.
Muss ich jetzt ganz doof fragen,
nein,
tut sie das
es
nicht?
Es gibt Flächen in jedem Bezirk, da ist der Bezirk dafür verantwortlich, die sauber zu halten. Parks, öffentliche Grünanlagen, Streifen und so weiter. Und wir beauftragen wiederum Drittfirmen, weil wir nicht selber sauber machen. Und wir haben ein Modell, das war das erste, der erste Modellpark in ganz Berlin. Das haben wir zusammen mit dem Finanzsenator und der BSR entwickelt. Das ist, die BSR säubert den Görlitzer Park.
Ja.
Jeden Tag.
Ja.
Und seitdem
Ist der sauber.
Wir haben natürlich, was sozusagen die Auswirkungen von Junkies und Dealern und so weiter betrifft, das ist nochmal eine andere Geschichte. So, das will ich auch nicht runterhängen. So, ne? Aber der Park ist tatsächlich sauber, so was Müll und so weiter betrifft. Und ich würde die BSR komplett Berlin sauber machen lassen. Fertig
auch. Wusste ich nicht.
Ja.
Aber und das heißt, okay, also alle Parks. Nein, macht die BSR nicht. Also muss
zum Beispiel. Nein, du hast Modellprojekte und so, ne?
Aber wie ist denn da die Historie?
dass man gesagt hat, das ist linke Tasche, rechte Tasche, weil ich meine, wenn ich die BSR von ihrer Konstruktion her richtig verstehe, ist sie doch so super kommunistisch, weil alle Berlinerinnen und Berliner bezahlen das über so einen Schlüssel, bezahlen die BSR über die Größe ihrer Wohnung und wie viel Fläche das Haus und bla, und dann gibt's da so Formeln und dann bezahlst du im Jahr so und so viel BSR, bezahlen wir also alle. Und dann ist das ist das eine Anstalt öffentlichen Rechts? Nee, was ist das? Eine GmbH wahrscheinlich? I don't know. Jetzt verplapper ich mich. Aber gut. Und dann hat man aber gesagt.
Ich weiß die Historie nicht. An die kann ich mich nicht erinnern. Aber Grünanlagen und, also öffentliches Straßenland wird von der BSR gemacht.
Ja.
Und die Grünanlagen etc. von den Bezirken.
Okay, cool. Und das heißt im Grunde genommen BSR für alle Parks und sowas.
Für alles.
Für alles. Wusste ich jetzt auch nicht, dass das nicht geht. Gut, jetzt haben wir die Frage geklärt, braucht Berlin. Also, das heißt, aber ich kann mich zum Beispiel noch dran erinnern an eine so eine absurde Geschichte aus dem Hauptausschuss. Da ging es darum, dass Friedrichshain-Kreuzberg Schulen, da mussten die Toiletten von Schulen von irgendeiner Firma gereinigt werden. Und dann war das Volumen aber so groß, dass es direkt eine europäische Ausschreibung werden musste. Und dann hat das natürlich alles nicht funktioniert, weil, oh Wunder, für den Preis konnte man es nicht ordentlich sauber machen. Jetzt die Frage, bei solchen Sachen wird es dann da auch Sinn ergeben, wieder den oder die Hausmeisterin irgendwie anzustellen oder welche, was ist da ja, so
du
die
hast also die
Richtschnur?
Die Schulsekretärinnen, die HausmeisterInnen sind staatlich.
Ja.
Die Reinigungsfirmen hat man irgendwann angefangen, wir hier auch. Also auch wir hier haben externe Reinigungsfirmen. Das war früher auch anders. Als ich 1990 angefangen habe, hatten wir Reinigungskräfte im Bezirksamt, auch in den Schulen. Dann ist man auf die Idee gekommen, dass das Personal zu teuer ist. Wir erinnern uns an den berühmten Finanzsenator.
Ja.
Der meinte, wir leben hier alle in Saus und Braus. Und dann fing man an, sukzessive die Sachen zu externalisieren, weil sie in Anführungsstrichen wirtschaftlich günstiger waren. So. Und so war es dann auch mit der Schulreinigung. Wir diskutieren in Friedrichshain-Kreuzberg seit längerem. Also der SPD-Stadtrat hat seit langem den Auftrag, der BVV vorzulegen. Also das war ein wichtiges Moment der Linken für unsere politische Zusammenarbeit. Dann haben wir so einen Ziel-Aufgabenvertrag miteinander gemacht. Rot-Rot-Grün, Grün-Rot-Rot hier. Und ein wichtiges Projekt der Linken war Rekommunalisierung der Schulreinigung. Die Grünen wollen das auch und wir warten jetzt also seit 4 Jahren darauf, dass der SPD-Schulstadtrat mal ein Papier vorlegt. Also wie wirtschaftlich ist es? Ist es überhaupt wirtschaftlich? Wie kann man es umsetzen, wenn wir so und so viel eigenes Personal dann einstellen müssen? Ist das mit Senfin überhaupt möglich? Sagt der Hauptausschuss, nee, so viel Personal wollen wir da aber nicht und so weiter und so weiter. Aber da ist wenig Bewegung drin.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über so Details geredet und mir kam nochmal in den Sinn. Ich glaube, das wird wahrscheinlich so im Alltag nicht ganz klar, dass das alles natürlich Dinge sind, mit denen du dich beschäftigst. Gibt es zwischendurch auch mal so Momente, wo du denkst, so, mein Gott, wo bin ich denn irgendwie hier gelandet oder so? Oder? Also müssen wir auch nicht drüber reden, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, ist ein ganz schwieriges Thema. Politikerinnen dürfen immer nicht, wie sagt man das, Schwächen zeigen, weil dann gibt es immer direkt.
Ach. Du, was Hemme betrifft und entsprechende Presse, habe ich alles hinter mir. Das ficht mich nicht mehr an. Das ist schon so, dass ich manchmal schon auch denke, das ist immer noch wie Kafka.
Ja.
Ja. So, also es hat immer noch so was, zum Teil was Absurdes, worüber dann stundenlang diskutiert wird. So. Und was ich zum Beispiel Also da geht es mir dann ganz stark so. Das war übrigens, als wir hier 2015 die ganzen geflüchteten Menschen in Berlin hatten, ja, und es so einfach gewesen wäre, Lösungen zu finden. Ne? Also zu sagen, wir machen das so und so und so. Das ist jetzt mit Corona auch so wieder, wir machen so und so. Und dann kommen Vorschriften. Ja, und dann kommen Bedenkenträger und dann kommen, ja, dann sind wir aber nicht versichert. Und dann kommt, weißt du, sowas, wo ich merke, also ich finde so, wir haben, Denkmalschutz ist ein ganz schwieriges Thema, Brandschutz ist ein schwieriges Thema, Arbeitsschutz ist ein schwieriges Thema, so. Jeder Bereich für sich hat natürlich auch seine Notwendigkeit, aber man fängt an, immer weniger handlungsfähig zu werden. Ja, also wir haben uns mit Vorschriften, im Kleinen wie im Großen, immer mehr Mauern um uns herum gebaut, sodass wir tatsächlich nicht mehr kreativ und auch mal spontan und mal mit was Neuem handeln können. So, ne? Also was gab es für ein wahnsinniges Theater, weil wir Pop-ups auf die Straße gebracht haben. So, ne? Und dann klagen, das geht nicht, ein Gericht, was meint, das geht nicht. Ja, so Gott sei Dank ist das jetzt korrigiert worden. Oder auch, was diese EG betrifft, muss ich mal sagen, ja, wir haben ein Zeitfenster von einem gewissen Risiko gehabt.
Diese EG, sage ich, Klammer auf, das war so ein Genossenschaftsprojekt, was irgendwie von euch unterstützt worden ist.
Genau, das ist eine, das ist eine Wohnungsgenossenschaft, die ins Vorkaufsrecht eingestiegen ist. So, und ich fand das auch richtig, weil erstmal haben sich bis dato hat nur Wohnungsbaugesellschaften gekauft. So. Und wir erinnern uns unter Rot-Rot, wie schnell es gegangen ist, dass der Wohnungsbaubestand Berlins, der genauso organisiert war, verkauft worden ist. So. Und ich habe immer gesagt, und andere Grüne auch, wenn wir das nachhaltiger sichern wollen, dann müssen das Genossenschaften sein, weil die verkaufst du nicht so schnell. So, ne? Also da steckt ein bisschen mehr dahinter, als dass dann einer sagt, so, jetzt verkauft er das mal. So. Und dann ist es tatsächlich versucht worden. Und wir hatten ein Zeitfenster von, okay, das war risikoreich. Das sagt auch der Rechnungshof. Ja, okay, Leute, da habt ihr ein Risiko für das Land Berlin gehabt. So, und es war ein gewisses Fenster von ein paar Tagen. Aber es war doch kein Husarenritt oder ein Kamikaze-Kurs oder sonst irgendwas. Natürlich hat man geguckt, dass man es praktisch so gestaltet, dass es rechtsmäßig ist und so weiter und so weiter. Aber was ist hier in Berlin abgegangen, genauso mit den Pop-ups, weil man mal versucht hat, etwas anderes zu machen. So. Und diese ganzen Vorschriften und dieses ganze eng bindet uns immer mehr die Hände. Und dann müssen wir nicht neidisch nach Paris gucken. Das ist nicht nur eine zentrale Organisationsfrage, sondern es ist auch eine Frage, was lassen wir eigentlich noch zu? Und das ist was, wo ich mich tatsächlich manchmal frage, wo bin ich hier eigentlich?
Ja, aber sind das jetzt nur, um das jetzt richtig zu verstehen, sind das denn Vorschriften, die ihr auf Landesebene oder auf Bezirksebene oder auf welcher Ebene müssten die denn geregelt werden?
Na, das ist zum Teil sind es Gesetze Abgeordnetenhaus.
Ja.
Zum Teil sind es Bundesgesetze, also Straßenverkehrsordnung ist ein Bundesgesetz. Ja. Zum Teil sind es Verwaltungsvorschriften, die von den Senatsverwaltungen herausgegeben werden. Ja.
Also müsste man, wenn man sich dieses 100 Jahre alte Problem Groß-Berlin versus Bezirk anguckt, müsste man sich auch mal angucken, welche Verordnungen und Vorschriften könnte man denn...
Das ist alles schon mal passiert. Also es gab eine Enquete-Kommission, die Vorschriften mal ausmüllen sollte. Weil ich weiß, dass es die gegeben hat. Ich weiß, dass es auch viele Seiten Papier gibt. Aber ich... Mehr weiß ich auch nicht.
Ja, ich weiß nur, dass wenn man ein Thema oft irgendwie erstmal wegschieben möchte, dann gründet man eine Enquete-Kommission und lässt die einen sehr langen Bericht schreiben, weil meistens passiert dann leider mit diesen Berichten
so ist
nichts. Ja, jetzt wollte ich noch ein bisschen, das hätte ich am Anfang fragen sollen, aber deine Eltern waren beide in der CDU und beide CDU-Abgeordnete?
Mhm. Oder? Ja. Aber nacheinander.
Nacheinander. Mhm. Und wie kommt man dann zu den Grünen? Ist das so Emanzipation vom Elternhaus oder was?
Naja, ich bin in einem sehr emanzipatorischen Haus groß geworden und ich würde sagen, also wenn man es versucht, sich vorzustellen, gehören meine Eltern eher zum linken Flügel der CDU.
Ahlener Programm.
Hört sich ein bisschen an wie Widerspruch.
Nö.
Zumindest, aber eher so. Genau, christliche Soziallehre, ganz genau. Und ja, und für mich war aber letztendlich die CDU-Politik nie eine Politik, die ich haben wollte. Und dann das berühmte, ich wäre bei der JU gewesen, hat nicht stattgefunden, sondern ich habe halt mit meinen Eltern immer viel über Politik diskutiert und mein Vater hat dann gesagt, so jetzt hör auf zu meckern, jetzt guckst dir an. Und dann sind wir zur berühmten Feuerzangenbowle der Jungen Union Neukölln gegangen, wo die Jungs mit dem grünen Bomberjacken gesessen haben,
ja,
und den kurzen Haaren und den Springerstiefeln. Und also ich glaube, wir waren eine Stunde da und dann sind wir beide gegangen. Das war sozusagen meine Berührung mit der Jungen Union Neukölln. So, und ich fand aber einfach die, also ich habe mir verschiedene Parteiprogramme angeguckt und ich habe mir aber auch angeguckt, wie die Parteistrukturen sind. So, und da war ich am meisten überzeugt von den Grünen in Kreuzberg, weil ich keine von oben nach unten durch gegebene Befehlsketten sozusagen in einer Partei wollte. So, das haben wir bei uns damals nicht gehabt und das haben wir immer noch nicht. Und vor allen Dingen aber auch die Politik. Ich komme eher aus dem lesbisch-feministischen Rahmen und da fand ich das Parteiprogramm der Grünen damals am überzeugendsten. Und deswegen bin ich da eingetreten, weil eins, da hatte mein Vater recht, ich weiß, man kann es auch außerparlamentarisch machen und ich schätze auch die außerparlamentarische Arbeit sehr, weil wir die brauchen, wenn wir innerhalb des Systems, brauchst du Leute, die emanzipatorisch arbeiten und du brauchst sie aber auch außerhalb, damit du auch immer den sozusagen Druck auch hast von der Straße, damit sich in dem System auch was bewegt. Und ich war von Anfang an ganz zufrieden da. Hatte noch nie die Idee, aus meiner Partei auszutreten oder woanders einzutreten.
Ja.
Wie andere.
Kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, mein Problem ist eher, dass ich viel zu spät zur Politik gekommen bin. Normalerweise fängt das ja. Wobei, du weißt ja dann wahrscheinlich, wie alt warst du, als du dann zu den Grünen bist?
Mitte der 90er. Ich bin 64 geboren, 30. Aber ich war Klassensprecherin, ich war Schulsprecherin.
Ja, nee, aber normalerweise wird einem ja immer irgendwie gesagt, wenn du in der Politik was werden willst, musst du, weiß ich nicht, schon am besten mit 16 in irgendeine Jugendorganisation rein. Ja, aber
das ist wirklich eher bei SPD und CDU so.
Ja.
Ja. Und wie gesagt, ich habe eher Lesben und Lesbenpolitik gemacht und die war halt ganz lange außerparlamentarisch so.
Du hörst ja als Bezirksbürgermeisterin auf, mhm, und willst, steht das jetzt schon fest, richtig fest, dass du ins Abgeordnetenhaus willst oder überlegst du dir das noch?
Nee, ich denke, dass es eher wahrscheinlich ist, ja.
Ja, und nochmal.
Also, dass ich das will. Schaffen muss ich es natürlich.
Ja, aber das wäre jetzt nochmal ganz interessant, weil ich fand das ganz interessant mit, ich muss mich ja auch jetzt so als Neugrüner damit beschäftigen, was, wie das alles so bei den Grünen funktioniert, aber ich fand das ganz interessant mit dem, dass eigentlich, wenn Corona nicht wäre, wäre es eine tatsächlich Landesmitgliederversammlung, ne? Jetzt ist es aber eine Landesversammlung. Ja. Das würde bedeuten, alle Mitglieder der Berliner Grünen hätten das Recht, mhm, die Liste zu wählen. Mhm. Jetzt ist es aber, wenn ich es richtig verstanden habe, analog zur Aufstellungsversammlung.
Jetzt ist eine Landesdelegiertenkonferenz,
ja,
genau. Weil du dadurch natürlich eine klare Anzahl von Menschen hast und auch entsprechend den Raum organisieren kannst. Wir müssen gucken, ob das, also um Gottes Willen, ich will jetzt keine Panik verbreiten, aber wir müssen natürlich auch gucken, ob das dann tatsächlich auch alles so klappt, weil die Zahlen ja eher steigen, also die Corona-Infektionszahlen, ja, eher steigen. So, und normalerweise ist es eine Mitgliedervollversammlung. Das hat einen großen Charme, weil man nie genau weiß, wie das Ergebnis sein wird. So. Und es kommen tatsächlich zur Mitgliedervollversammlung Leute, die seit von Anbeginn an in der AL organisiert sind, die gar nicht mehr so wahnsinnig viel aktiv sind, oder Leute, die schon ewig Parteimitglieder sind, aber auch nicht immer vorneweg oder so. Und die kommen tatsächlich sehr, sehr regelmäßig zu unserer Mitgliedervollversammlung. Und ja, und wie gesagt, das kannst du nicht einschätzen. Und das macht es auch immer sehr spannend. Und ich finde es, ich glaube, wir alle, also vom Landesvorstand bis zu den Basismitgliedern, finden wir das jetzt natürlich alles doof, dass es nicht anders organisierbar ist. Aber ich war ja in Mitte.
Die haben das im Stadion gemacht, ne? Ich habe da so Screenshots gesehen, ne?
Also ich war an dem Tag da, wo das so kalt und regnerisch war und keine Ahnung was. Und ich musste dann irgendwann nach Hause, weil ich war so durch, ich war so kalt. Also ich habe dann erstmal 2 Stunden in der Badewanne gelegen, ja, weil ich bin auch Gott sei Dank, habe ich mich nicht erkältet. Aber das ist ja ein Elend, so, ne? Und bei Listenaufstellungen, Bundestag ist jetzt nicht so ewig lang, aber Abgeordnetenhaus ist halt ewig lang. Da kannst du nicht, du kannst ja irgendwie nicht 8 Stunden da in der Kälte und draußen und so, das geht nicht. So. Deswegen ist es für mich auch nachvollziehbar, dass der Landesvorstand das jetzt anders organisiert. Aber klar, wir haben eine andere Tradition und die finde ich auch gut und richtig. Aber die finden wir, glaube ich, alle gut und richtig. Und jetzt muss es dies hier halt so sein. Ich hoffe, dass es dann ja ab nächsten Jahr dann Sommer, Herbst besser wird.
Was willst du im Abgeordnetenhaus machen?
Verkehrspolitik würde ich gerne machen.
Also das, was wir gerade angesprochen hatten, dass das vielleicht ein bisschen besser organisiert wird?
Ja, und ich glaube auch, dass wir es radikaler brauchen.
In Bezug auf?
Autofreie Innenstadt, bessere Anbindung für die Außenbezirke. Ich meine, ich bin ja viele Jahre in Rudow groß geworden. Ich weiß, wie das ist, wenn der Bus nicht mehr fährt.
Das wäre jetzt so meine Frage im Anschluss daran gewesen. Wir haben ja noch die Klimakatastrophe, merkt man gerade nicht so sehr, wegen Corona-Katastrophe und weil es, nachdem wir jetzt 3 Jahre Dürre hatten, es jetzt im Oktober seit irgendwie gefühlt 2 Wochen am Stück regnet. Hast du denn das Gefühl, dass Berlin, so wie es jetzt aufgestellt ist, überhaupt in der Lage ist, da irgendwie seinen Beitrag zu leisten? Also ich bin da ja ganz radikal und sage, wir müssen bis 2030 irgendwie CO2-neutral sein. Ich glaube, die Grünen sagen jetzt bis 2035 oder so.
Naja, die ist eine berechtigte Frage. Und ich muss mal sagen, ich habe ja mit Interesse den Vorwahlkampf von Frau Giffey beobachtet.
Ja.
Und ich nehme ja auch mit großem Interesse in dieser Wahlperiode das Agieren der SPD wahr, als Koalitionspartner und aber auch hier im Bezirk oder in den anderen Bezirken. Es gibt viele Bausteine zur um der Klimakrise letztendlich entgegenzutreten. Ich habe mich jetzt so ein bisschen mehr konzentriert auf Verkehr, auf das Thema Verkehr. Und immer da, wo es denn tatsächlich mal um eine Konsequenz geht, rücken die Genossen von dem Thema Klima wieder ab. So. Und das, was Frau Giffey macht, also Autofahren ist eine soziale Frage, weil das tun die Leute, die arm sind, das ist völliger Blödsinn. Berlin soll sich jetzt aufstellen wie Wolfsburg. Wir sollen jetzt also eine Tesla-Stadt, Autostadt werden und so weiter und so weiter. Ne? Also sie fokussieren weiter sehr sozialdemokratisch, anachronistisch auf den Autoverkehr. Und deswegen glaube ich, dass wir in Berlin zumindest in dieser Wahlperiode also die Grünen haben, wir sind Klimaschutzstadt und dies und das und jenes, viele Anträge reingebracht, auch im Senat verabschiedet, Abgeordnetenhaus und so. Aber immer dann, wenn es zum Schwur kommt, sind die Genossen weg. So. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir gut aufgestellt sind. Und es reicht nicht, wenn die Grünen Anträge reinbringen, sondern es muss auch tatsächlich dann gesamt getragen werden. Und ich glaube, da muss deutlich mehr passieren. Das muss dann auch passieren. Und zu sagen, autofreie Kieze sind weltfremd, während überall auf der Welt autofreie Kieze entstehen, ja, ist ja ein deutliches Statement. So, und das ist nicht nur ein Statement für den Autofahrer, und ich sage bewusst Autofahrer, sondern es ist ein Statement gegen Klimaschutz. So. Und ich finde es erschreckend. Und ich bin sehr gespannt, ob wir in der nächsten, für die nächste Wahlperiode, sollten wir wieder gemeinsam regieren, wie dann tatsächlich der Koalitionsvertrag aussieht und ob wir das hinkriegen, konsequent zu agieren. Und im Moment sehe ich das nicht.
Sind die Linken da irgendwie pragmatischer oder wie erklärst du dir das?
Das müssen wir uns angucken. Im Moment im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sehe ich das eher kritisch. Also man versucht zum Beispiel die Bergmannstraße, den Umbau der Bergmannstraße zu schieben mit allerlei parlamentarischen Tricks seitens der Linken. Bisher habe ich auch eher die Erfahrung gemacht, dass da viel Lippenbekenntnis, aber nicht, wenn es zum Schwur kommt, zumindest auf der Bezirksebene, dann auch die Mehrheiten der Linken nicht stehen für eine Mobilitätswende und in der Konsequenz handeln. Die Linke versucht ja mit den Klimaschutz jetzt auch für sich zu entdecken, weil es ist klar, also du kannst ihn ja nicht mehr ignorieren, so, ne? Also der Bund, die Bundespartei, Katja Kipping hat dazu Positionen, der Landesverband Berlin hat Positionen, hier auch in Friedrichshain-Kreuzberg hat die Linke jetzt einen, wir wollen Klimaschutzbezirk werden, ein Papier, also einen Antrag eingebracht, so. Ich glaube aber, dass es ganz stark auf das, ausgerichtet ist, auf das urbane Wählerklientel der Grünen. Ob sie es tatsächlich so meinen und ob sie tatsächlich auch das mit einer gewissen Radikalität reingehen, das werden wir sehen. Also wir haben uns auch von Linken beschimpfen lassen müssen, dass Fahrradfahrer alles Juppies in Eigentumswohnungen sind. So, wir werden sehen, ob sich da was bewegt.
Okay.
Aber die haben es zumindest eher verstanden, dass es Sinn macht.
Ja gut, also jetzt bin ich ja aufgrund dieser zweijährigen Mitgliedschaft dort in der SPD so ein bisschen, ich verstehe es offen gesprochen auch nicht. Also rational, finde ich, kann man das auch nicht mehr erklären, weil man könnte, wenn man jetzt irgendwie vom Arbeiter oder, also selbst wenn man noch an so klassischen Begriffen wie dem Arbeiter oder der Arbeiterin hängt, könnte man daran ja auch argumentieren, warum man einen Klimaschutz braucht, weil die Leute ohne Kohle es als erstes irgendwie trifft. Aber ja, ich nehme das auch nur noch zur Kenntnis. Ist natürlich schade, wenn es dann die praktische Politik irgendwie behindert. So klingt's ja.
Richtig. Verhindert.
Hast du das mit dieser Friedensstatue in Mitte verfolgt?
Ja, habe ich.
Wäre das in Friedrichshain-Kreuzberg auch passiert?
In Friedrichshain-Kreuzberg wäre auf alle Fälle auch passiert, dass sich eine Menge Botschafter dagegen gewehrt hätten. Also wir haben, ja, ohne dass ich es jetzt benennen möchte, also wer wie wo was, aber auch wir hier haben schon bei Diskussionen um Gedenkkultur Botschafter bei mir am Tisch gehabt, die das verhindern wollten.
Ja.
So, also das ist nicht, das ist sozusagen nicht einmalig, was da jetzt passiert ist. Das ist eine schwierige Situation. Anscheinend hat sich ja auch das Auswärtige Amt eingeklinkt. Ich glaube, ich hätte das mit der, also wenn wir in einer vergleichbaren Situation gewesen wären, hätte ich das mit der BVV diskutiert.
Ja.
So. Und dann hätten wir eine Position gemeinsam gefunden und die hätten wir und ich dann auch vertreten. Ich nehme mal an, dass der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg es nicht zurückgenommen hätte.
Ja.
Was ich jetzt aber gar nicht verstehe, aber gut, das muss der Kollege dann auch selber wissen, dass es jetzt, er hat ja irgendwie formuliert, der Wunsch ist, dass es ein Gedenkensemble gibt, was für beide Seiten.
Das habe ich zum Glück noch nicht mitgekriegt.
Und das ist, glaube ich, bei dem Thema sehr schwierig.
Bei dem Thema gibt es in der Tat, bei dem Thema der sogenannten Trostfrauen, gibt es in der Tat nicht beide Seiten.
Das glaube ich auch, dass es nicht beide Seiten gibt. Gut, aber vielleicht ist es ein diplomatischer Versuch. Aber ich will mal so sagen, also meine Tante kommt aus Südkorea und also wenn man sich ein bisschen einfach damit beschäftigt, glaube ich, ist es ganz klar so und also welche Positionen und ich meine, es ist eigentlich ist es egal, ob Korea oder nicht Korea oder wie auch immer, also das, was da passiert, das ist ja, also Frauen sexueller Gewalt zu unterwerfen, ist ja immer wieder und überall letztendlich auch ein Kriegsmittel sozusagen und von daher muss man da, glaube ich, deutlich Position beziehen und aber ich frage mich, ich hab mich auch gefragt, weil wie gesagt, ich kenne das auch aus unseren Zusammenhängen. Was soll denn passieren? Was ist denn der diplomatische Super-GAU? Was macht denn Japan dann? Also, keine Ahnung. Weißt du, so ich habe mir gedacht, ja und, was passiert denn dann? Also okay, dann gibt's eine Verstimmung und dann werden Noten ausgetauscht von, das finden wir aber doof oder...
Ja, die sind dann halt richtig schlecht gelaunt.
Ja, aber ich weiß halt nicht, wie weit die schlechte Laune geht, muss ich mal sagen.
Ja, ich kann mir auch jetzt schlecht vorstellen, dass irgendwie Japan deswegen ein Freihandelsabkommen oder irgendein bilaterales Abkommen mit Deutschland oder der EU kündigt wegen so einer Statue. Ich habe die Frage halt nur deswegen gestellt, weil ich mir gedacht habe, das ist, weil ich finde, man kann super darüber streiten, ob man jetzt genau zu diesem Thema eine Statue aufstellen möchte, aber ich finde halt in dem Moment, in dem sie dann steht, ist es echt schwierig, argumentativ zu sagen, okay, wir bauen sie wieder ab, ne? Weil dann baust du die Statue ab, die an diese Trostfrauengeschichte
erinnert. Ja, vor allem, wenn du es vorher genehmigt hast.
Ja, genau. Aber da wollte ich so ein Genehmigungsverfahren, da stellen die im Grunde genommen einen Antrag auf Sondernutzung des öffentlichen Raumes oder irgendwie so. Ja. Würde Friedrichshain-Kreuzberg die Trostfrauenstatue, das ist jetzt natürlich eine gemeine Fangfrage, aber würde das Friedrichshain-Kreuzberg die Trostfrauenstatue aufnehmen, wenn das Verwaltungsgericht Berlin sagt, die muss aus Mitte weg?
Naja, wenn sie aus Mitte weg muss, muss sie überall weg. Also das ist von daher... man muss schon ein bisschen, ich finde schon, man muss es ein bisschen mehr einbetten in Berlin auch. Und wie gesagt, es ist ja nicht das erste Moment. Und wir haben in Berlin, wenn ich, glaube 168 unterschiedliche Nationen hier zu leben, so. Ob man dann einen deutschen Pass beantragt hat oder nicht, ist erstmal egal. Also dass die Leute Migrationsgeschichte haben, Familie haben, die in den Ländern noch aufgewachsen sind, die Fluchterfahrung haben. Und das heißt, hier leben dann auch miteinander Opfer und Täter in Berlin, in der Stadt. Ich meine jetzt nicht konkret, sondern im Abstrakt.
Japaner und Koreaner.
Genau, also, Japaner und Koreaner zum Beispiel. So, ne? Also hier leben Opfer und Täter und es ist ja auch nicht immer schwarz-weiß, auch das kommt noch dazu. Und jetzt sagen einige, naja, wir wollen hier, wo wir jetzt leben, wollen wir zur Erinnerung an das, was uns zu Hause passiert ist oder was zu Hause passiert ist, wollen wir gedenken. Weil wir leben jetzt hier. Wir leben nicht mehr in Korea, sondern wir leben jetzt hier. Logischerweise sagen dann die anderen, naja, so geht das aber nicht, ne? So, weil wir leben hier auch.
Ja.
Und ich finde, das würde Berlin sehr gut zu Gesicht stehen, über eine Gedenkkultur, wie wir sie hier in einem Vielvölker Staat mehr oder weniger, weil hier halt so viele unterschiedliche Nationalitäten auch miteinander leben, dass wir hier mal über eine Gedenkkultur diskutieren. Wie wollen wir das eigentlich machen? Es kann ja nicht dem Zufall überlassen sein, ob sich jetzt ein Botschafter beschwert oder nicht beschwert. So, ne?
Ja, oder ob ein Verein einen Antrag stellt oder nicht. Ne?
Oder ob ein Verein einen Antrag stellt oder nicht. Also ich finde schon, dass das nochmal ein gutes Thema ist, womit wir uns in Berlin, gerade weil wir so eine Einwanderungs- und Zuwanderungsstadt ja sind, dass es gut und wichtig ist, wenn wir uns damit auseinandersetzen würden. Konzeptioneller auch so, ne? Und du merkst ja immer wieder, dass wir auch mit unserer wenn es um Kolonialismus geht und wenn es um Straßenumbenennung geht, ne?
Ja.
Also auch das ist ja immer sehr sehr dynamisch auch dann in der Auseinandersetzung und ich will auch nicht mehr mir anhören müssen, ob jetzt irgendjemand meint, die Mohrenstraße sei als Bezeichnung vollkommen in Ordnung, weil der Hintergrund sei ein ganz anderer. So, ne? Weil ich finde, weil wir es nicht gut organisieren, wie wir eigentlich damit umgehen, dass es Leute gibt, die sagen, ja, aber wenn ihr Mohrenstraße da habt, das ist etwas, was mich ganz stark berührt.
Ja.
So, ja. Und ich möchte gerne, dass ihr euch damit auseinandersetzt. Ich möchte gerne, dass ihr euch mit eurer Geschichte auseinandersetzt. So. Und das finde ich auch. Ja, das kannst du in den Bezirken machen. Die ein oder anderen Bezirke sind da weiter in der Diskussion. Also wir haben hier zum Beispiel immer wieder diskutiert, wie wir eine gemeinsame Gedenkkultur auch im Friedrichshain-Kreuzberg entwickeln wollen. Du, aber das finde ich schon, ist auch eine Landessache. Also da glaube ich, kann man mit den Bezirken zusammen, glaube ich, sollte man da ganz gut sich nochmal auseinandersetzen. So. Und dann ist es auch klar. Und jetzt nicht alle stellen dann irgendwie ihre Mahnmale und so weiter in den tiefsten Grunewald, wo es denn keiner sieht, aber alle sagen, ja, ja, ist in Ordnung, wir haben es ja erlaubt, also so nicht. Und wir haben ja noch eine Menge selber rumzustehen
an ja, ja.
Statuen, wo wir uns, ne?
Ja, ja, ne, das, also, ja, aber das, für, ja, weil das ist doch eine, das ist doch eine interessante, das ist doch eine interessante Perspektive. Ja, also kriegst du ja jetzt von mir natürlich auch keinen Widerspruch, weil wenn sich Leute miteinander vertragen und darüber reden, was sie früher so gemacht haben oder was ihre Vorfahren so gemacht haben, sag ich auch als Historiker, ist immer gut, ne? Jetzt haben wir über so viele Sachen gesprochen. Hast du noch irgendein Thema, was dir am Herzen liegt? Würdest du jungen Leuten um die 30, also auch empfehlen, nochmal irgendwo beim Bezirksamt anzufangen und dann womöglich später irgendwann mal Bezirksbürgermeisterin zu werden, ja?
Also jungen Leuten, junge Leute um 30 sind ja nicht mehr sehr jung. jungen Leuten kann ich nur empfehlen, wenn sie tatsächlich in dieser Stadt was mitverändern wollen, bietet sich auf alle Fälle eine Bezirksverwaltung an, weil du kannst hier deutlich freier agieren als in der Landesverwaltung, Senatsverwaltung, Hauptverwaltung, weil da bist du noch sehr stark den Hierarchien unterworfen. Und es ist auch nicht ganz unbekannt, dass zum Beispiel unser Straßen- und Grünflächenamt eine sehr coole Truppe ist, wo es echt Spaß macht zu arbeiten. Es hat sich auch schon rumgesprochen, dass auch unser Jugendamt ein relativ cooler Ort ist, wo du gut arbeiten kannst, aber in anderen Bereichen auch. Und das macht schon auch, also diese Vorstellung Verwaltung, Amtsstube, Ärmelschoner und so ein Zeug, das verändert sich schon sehr stark. Also es war langsamer, das gebe ich gerne zu, als in einem Start-up. Aber das verändert sich schon sehr stark und sehr deutlich. Und im Moment ist der öffentliche Dienst wieder krisenfest.
Allerdings, jetzt ist mir zum Schluss noch eine Corona-Frage eingefallen.
Ja.
Kriegt ihr genauere Daten, wodurch dieses Infektionsgeschehen getrieben wird in den Bezirken? Weil, also ich kenne nur auf dem Land Berlin, auf der Land Berlin-Webseite, da gibt's halt immer diese Aufbereitung und dann steht da aber natürlich nicht, so und so viele Leute haben sich auf einer Familienfeier angesteckt und so viele Leute auf einer Party.
Ja, also ich kann, wir haben ja mehrfach in der Woche Krisenstab Telcos zum Thema Corona mit unserem Amtsarzt und dem Gesundheitsstadtrat. Also wir hatten eine Zeit lang, waren es tatsächlich eher so Pflegeheime etc. Dann waren es auch tatsächlich die älteren Leute. Dann hatten wir die Reiserückkehrenden von den Skireisen, hatten wir auch sehr stark. Wir haben jetzt im Sommer die Reiserückkehrenden aus den Sommerferien sehr stark. Wir haben das Partygeschehen, auch wenn es viele nicht hören wollen, aber wir haben viele junge Leute, die sich sowohl Indoor wie auch Outdoor auf Partys angesteckt haben. Also Outdoor kann man sich nicht vorstellen, aber das ist einfach, wenn wir zu zehnt an einer Flasche Bier nuckeln, dann ist es einfach so, dass man den Virus rumreicht.
Menschen sollen sich ja gerüchteweise auf Partys auch näher kommen. Ne? Also
aber. Genau, so. Und dann ist es egal, ob du drinnen oder draußen bist. Aber wir hatten viele Infizierte, die tatsächlich in bestimmten Kneipen, aber auch Clubs sich angesteckt haben bei sogenannten illegalen Partys. Wir haben jetzt Reiserückkehrer, habe ich schon gesagt. Genau, so. Und es fängt jetzt so ein bisschen an und das ist das Problem. Also nicht ein bisschen, sondern es fängt jetzt halt an. Oder es ist jetzt inzwischen so, dass du eben nicht mehr von Hotspots sprechen kannst, sondern inzwischen ist es so, dass es querbeet ist. Was auch noch ein Thema ist, auch bei uns, nicht nur in Neukölln oder Tempelhof-Schöneberg, sind große Hochzeiten von mehreren hundert Leuten. Haben wir auch etliche Infektionen gehabt. Und das sind dann halt auch diese, auch Geburtstagsfeiern oder Hochzeitsfeiern oder irgendwie sowas in größeren Zusammenhängen. Und man möge jetzt nicht denken, das sind dann nur Menschen mit türkisch oder arabischen Wurzeln, die in großen Gruppen Hochzeit feiern. Nein, das tun auch Menschen mit deutsch-deutschen Wurzeln. So, weil das war ja sofort wieder zugeschrieben, ja. Aha, das sind wieder die.
Kriminelle so. Clans, das ist immer
genau.
Kriminelle Clans.
Genau, die dann auch noch heiraten, richtig. So. Ne? Also das, genau. So, aber jetzt ist es inzwischen querbeet. Jetzt ist es querbeet, jetzt kannst du nicht mehr sagen, es ist das der Auslöser oder jenes der Auslöser.
Ja, der Bezirksbürgermeister von Pankow habe ich auf dem Weg hier hingelesen, der Sören Benn, der fordert ja schon einen zweiten Lockdown.
Nee, der fordert überhaupt den ersten Lockdown, weil ein Lockdown heißt, wir haben Ausgangssperre, wir dürfen nichts mehr, so wie in Frankreich, ja. Das hat man noch nicht. Nee, ich weiß, ich habe nur die Überschrift heute gelesen, ich weiß nicht, wie weit er es wirklich meint. Also ja. Wenn er meint, wir sollen es machen wie Frankreich, die ja gerade Ausgangssperre haben ja. Und alles, also richtig runterfahren. 2 Wochen und dann gucken, damit wir Weihnachten alles gut haben. Ja. Kann er ja mal mit uns am Donnerstag im Rat der Bürgermeister diskutieren.
Okay, aber du hast ja da noch keine Meinung zugebildet.
Naja, das ist schon eine schwierige Angelegenheit. Also klar, ich verstehe das, dass die Leute raus wollen, dass sie unter Freunden sein wollen und. Wir müssen allerdings tatsächlich dieses Infektionsgeschehen im Griff haben, sonst geht uns Berlin echt flöten. So. Weil dann hast du tatsächlich einen Lockdown und der dauert dann länger als 2 Wochen. So. Und wir werden ein großes, großes, großes Sterben im Bereich von Kneipen, Hotels und Restaurants haben. Restaurants weiß ich nicht so genau, aber Kneipen und Hotels auf jeden Fall. Nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Weil die Leute das einfach nicht schaffen und gilt für die Clubs ja auch. Und da reicht irgendwie nicht 3,50 Euro vom Staat, weil du musst einfach 5,50 Euro Miete zahlen. So. Ja, also. Und da bist du noch, klar, kannst du sagen, okay, Personal entlassen, keine Ahnung was. Aber wenn die Miete höher ist als das, was du an staatlicher Unterstützung bekommst, dann kannst du das ja wohl an 3 Fingern abzählen. Und ich bin mir nicht sicher, ob alle, die im Tourismusbereich jetzt in den letzten Jahren sicherlich zum Teil gut Geld gemacht haben, ob die jetzt alle solche Rücklagen haben, dass sie das über Monate aushalten. So. Und das glaube ich nicht. Und das dann sich wieder ankurbelt und so weiter, das wird eine Weile dauern. Deswegen, wenn man 2 Wochen zumacht alles, um dann das zu verhindern, wenn es funktionieren würde, keine Ahnung.
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur.
Ich kann nur sagen, also auch wenn es schwerfällt, jetzt einfach schlichtweg mit dem Arsch zu Hause bleiben, Hände waschen, Maske, so wenig Kontakt wie möglich in echt. Wenn dann halt safe. So.
Rennst du bei mir offene Türen ein? Ich wundere mich ohnehin, aber gut, das ist halt eine besondere Situation.
Und dass man virtuell eine ganze Partei gründen kann, das weißt du ja am besten.
Ja.
Also da ist deutlich mehr möglich, als, als gemacht wird.
Ja.
So.
Ja, ja. Das, ja. Gut, ich meine, da benutzen ja jetzt alle Parteien Zoom, ne? Oder
ja, ja.
Sehe ich das falsch? Ja, also, puh. Das war jetzt ein ganz schön umfangreiches Gespräch. Ja, wenn du nichts mehr hast, würde ich einfach sagen, belassen wir es dabei.
Ja, ne? Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und dann sind wir alle gespannt auf, wann ist die Aufstellungsversammlung? Im April, ne? Mhm. Ob das dann klappt. Mhm. Ja, okay. Ja, das war, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Monika Herrmann, die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, die einen kleinen Einblick in ihre Tätigkeit und in ihren Werdegang gemacht hat. Und ja, vielen lieben Dank, Monika Herrmann. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge von Lauer informiert. Macht's gut und tschüss.
Tschüss.